Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt eine Autorin, die in den letzten Jahren 2 Bücher geschrieben hat, die nicht nur wahnsinnig erfolgreich waren, sondern die viele Menschen auch sehr berührt haben. Deshalb freue ich mich, heute mit Ihnen reden zu können, Gabriele von Arnim.
Ich danke Ihnen.
Frau von Arnim, Sie sind promovierte Politikwissenschaftlerin.
Oh, das klingt gewaltig. Ich habe nur mal in Soziologie promoviert, aber damit bin ich noch längst keine Wissenschaftlerin.
Naja, man sagt ja meistens, dass eine Doktorarbeit sozusagen die wissenschaftliche Qualifikation ist.
Finde ich Quatsch. Also bei mir ist es außerdem über ein halbes Jahrhundert her. Also ich war, glaube ich, 25, als ich fertig war. Und inzwischen bin ich 77, also vergessen Sie es.
Dann bleiben wir bei dem, womit Sie die letzten Jahrzehnte Ihr Geld verdient haben, nämlich, wenn ich das so zusammenfassen darf, als Journalistin, Kritikerin, Moderatorin für Zeitungen, für den Hörfunk und auch fürs Fernsehen. Und die beiden Bücher, die ich gerade erwähnt habe, das ist einmal Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, 2021 erschienen, und 2 Jahre später Der Trost der Schönheit, eine Suche, beide Bücher bei Rowohlt erschienen. Quasi der Anlass oder der Ausgangspunkt für das erste Buch liegt im Jahr 2004. Mögen Sie kurz erzählen, was damals passiert ist?
Ach, das in der Tat weiß ich noch sehr genau. Ja, 2004 hatte mein Mann in einer Fernsehsendung einen Schlaganfall und ich bekam den Anruf, ihr Mann ist in der Charité. Ich wusste noch nicht, was war. Ich hatte nur irgendwie sofort die Panik. Also ich ahnte, es ist etwas Schlimmes, weil sie ihn aus der Sendung raus und direkt in die Charité mit der Feuerwehr gebracht haben. Dann kam ich da an und es hieß also vermutlich ein kleiner Schlaganfall. Aber er war noch da und er konnte auch noch sprechen. Und so, dass ich dachte, vielleicht war das jetzt der Warnschuss für vieles. Und aber als ich am nächsten Morgen kam, da läufelte er einen Joghurt und ich dachte, ach, das war wirklich nur ein Warnschuss. Und dann hatte er den ersten Zusammenbruch und 10 Tage später den 2. Schlaganfall und konnte dann in der Folge 10 Jahre lang nicht mehr richtig sprechen, nicht laufen, nicht lesen und hat schreiben sowieso nicht und hat wirklich wie ein Gefangener in seinem Körper gelebt. Hier zu Hause.
Als ich das erste Mal von Ihrem Buch gehört habe und noch nicht so genau wusste, worum es ging, fühlte ich mich erinnert an Langsames Entschwinden, das Inge Jens geschrieben hat. Inge Jens war verheiratet mit Walter Jens, die beiden, so man kann sagen, vielleicht das berühmteste intellektuellen Paar der alten Bundesrepublik. Und Walter Jens litt in seinen letzten Lebensjahren an Demenz. Und ich kann mich erinnern, dass Inge Jens damals in einem Interview einen Satz gesagt hat, der mich sehr erschüttert hat. Und zwar sagte sie, den Mann, den ich liebte, den gibt es nicht mehr. Das war bei Ihnen ganz anders.
Ich habe das Buch von Inge Jens nie gelesen, weil ich war einmal auf einer Lesung und ich mochte den Ton nicht so gern. Nageln Sie mich jetzt nicht darauf fest, was genau es war, weil manchmal erinnert man sich ja nur an das Gefühl der Reaktion auf ein Buch und nicht mehr wirklich an das Buch. Das war bei uns anders, weil ich hatte an dem Tag, an dem er diesen ersten Schlaganfall bekam, hatte ich ihm gesagt, ich könne nicht mehr leben mit ihm. So ginge das irgendwie nicht mit uns. Und deswegen war die Situation ziemlich komplex, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und interessanterweise war es nur an dem Abend, an dem das passierte, war plötzlich alles weg, was ich mittags gesagt hatte. Also dieses, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich finde dich nicht mehr, wo bist du? Abends war da nur noch ein Mensch in Not, den ich sehr gut kannte, mit dem ich ja schon viele Jahre, Jahrzehnte zusammen war. Und es haben mich dann viele gefragt, wie kann das sein? Wie kann das alles weg sein? Und ich gesagt, das kann ich nicht erklären. Es war einfach so. Es war so dramatisch, dieser Einschnitt, dieser Einbruch. Und ich wusste ja noch gar nicht, was kommen würde und wie lange es dauern würde und wie was für eine Tragödie es dann tatsächlich sein würde. Aber es war da nur dieses Gefühl, jetzt muss ich irgendwie für ihn da sein. Das ist ja auch nicht so, wenn man jemandem sagt, ich will mich trennen von dir, dass man ihn nicht mehr leiden kann. Das heißt es ja nicht unbedingt. Das heißt ja nur, ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Aber
das heißt auch nicht, dass man die Person nicht mehr liebt. Auch das muss nicht der Fall sein.
Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn nicht noch geliebt habe, aber ich habe ihn wahnsinnig gemocht, trotz allem. Oder umgekehrt, vielleicht habe ich ihn geliebt und nicht mehr gemocht. Das weiß ich auch nicht genau. Es hat auch, glaube ich, gewechselt. Und insofern war das, es ist ein merkwürdiger Moment. Auch die Tatsache dann hinterher, das haben natürlich auch viele gefragt, hast du nicht ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt? Ein Schuldgefühl? Denn mittags hast du ihm gesagt, du kannst nicht mehr mit ihm leben und abends hatte er den ersten Schlaganfall. Und auch das kann ich nicht genau erklären, aber ich hatte es nicht. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, es war ein Stück Verdrängung, weil es war so viel los und eine solche Herausforderung und eine solche Dringlichkeit in allem, dass ich glaube, ich hätte noch ein Problem gar nicht ertragen können. Und dann schiebt man ja einiges weg, um das andere irgendwie bewerkstelligen, um es mal locker zu sagen zu können. Und außerdem hatte ich recht. Ich fand, das war nicht mehr lustig. Das war nicht mehr lustig mit ihm. Und insofern ihm zu sagen, so geht's nicht. Ich fand, das hatte seine Berechtigung. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen, ob das gesagt zu haben.
Für meine nächste Frage möchte ich Sie zitieren. Die Frage stellen Sie nämlich selber in Ihrem Buch und die schließt direkt an das an, was Sie gerade erzählt haben. Sie schreiben im Buch nämlich oder formulieren die Frage, wie hegt und pflegt und umkost man 10 Jahre lang einen Mann, den man gerade hatte verlassen wollen? Wahrscheinlich ist die Antwort auf diese Frage das Buch, das Sie geschrieben haben.
Gibt es
auch eine kurze Antwort oder eine kürzere Antwort?
Also natürlich müssen jetzt alle das Buch lesen, das ist ja klar. Ich glaube, ich habe in meinem Tagebuch, ich habe ja in den Jahren sehr viel Tagebuch geschrieben und ich habe in dem Tagebuch einen Satz gefunden, der heißt Liebe muss sein. Von einem Philosophen, dessen Name mir natürlich jetzt nicht einfällt. Das ist eine Alterserscheinung, glaube ich, dieses Namen nicht mehr wissen. Ein wunderbarer Philosoph. Insofern, das ärgert mich jetzt doch. Gut, wie auch immer. Also der Name fällt mir jetzt
aber
nicht ein.
Was ist eigentlich Georges Didier Übermann, den Sie häufiger zitieren?
Nein, das war jemand anders. Und der hat gesagt, Liebe muss sein. Also wenn ein Paar in eine fast unüberwindliche Situation hineingeworfen wird, und das war es ja bei uns, dann kann man das eigentlich nur mit Liebe ertragen. Und da wir ja nun eher am Scheideweg gestanden hatten, habe ich dann aber irgendwann festgestellt, wenn ich diesen Mann, der so abhängig ist von mir, der so krank ist, der nichts alleine machen kann, der kann nicht alleine aus dem Bett kommen, der kann nicht alleine ins Bad gehen, der kann ja nicht alleine mal sich aufsetzen, um aus dem Fenster zu gucken, wenn ich den salbe und pflege und dabei immer denke, oh Gott, eigentlich wollte ich dich doch gerade loswerden, ist das keine gute Idee, weder für ihn noch für mich. Und deswegen ist dieses Liebe muss sein, das klingt sehr rational und war es vielleicht auch, aber das war eine Notwendigkeit und aus der Notwendigkeit ist dann tatsächlich so etwas wie Liebe oder zumindest wie Innigkeit geworden. Also wir haben wirklich ein sehr inniges Verhältnis wiederbekommen, was wir vorher nicht hatten. Und das war sozusagen das Geschenk dieser Zeit und vielleicht auch die einzige Möglichkeit, alles andere ertragen zu können.
Ich glaube, zum Erfolg des Buches hat wahrscheinlich nicht nur beigetragen, dass es wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, die in ähnlichen Situationen leben. Wir sagen ja oft zu Recht, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben. Pflegebedürftigkeit ist allgegenwärtig. Aber es ist auch relativ offensichtlich, denke ich, dass die enorme literarische Qualität des Buches zu seinem Erfolg ganz wesentlich beigetragen hat. Also ich habe überlegt, wann mich zuletzt gerade der Anfang eines Buches so reingezogen hat und auch so bewegt hat. Mir fiel da Javier Marías Mein Herz so weiß ein. Das habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren gelesen. Aber wenn man so ein Buch in die Hand nimmt und wirklich von der ersten Seite an, ist man irgendwie drin und findet die Sprache plastisch und gleichzeitig wird man auch von so einer existenziellen Wucht getroffen. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig an Ihrem Buch.
Dankeschön, das freut mich natürlich.
Und ich glaube aber, es hat wahrscheinlich noch was Drittes dazu beigetragen, dass das Buch so erfolgreich war. Das ist die radikale Offenheit und die Schonungslosigkeit, die Sie ja, mit der Sie nicht nur die Situation beschreiben, sondern auch Ihre oft sehr ambivalenten Gefühle. Also es ist ja nicht so, dass Sie sich die ganze Zeit schildern würden als die Mutter Teresa, die sprichwörtlich gewordene, von der wir nee. Mittlerweile wissen, dass da auch nicht alles so heiligenhaft war. Sondern Sie sagen ja zum Beispiel, dass nicht nur Ihr Mann gefangen im eigenen Körper war, sondern dass auch Sie selbst sich als Gefangene der Situation gesehen haben. Also es gibt eine Stelle, da schreiben Sie, als Sie in Ihren Tagebüchern lesen, begegnet Ihnen, und jetzt zitiere ich, eine Frau, die an der Wirklichkeit zerrt wie an einem Netz, dessen Maschen sie nicht zerreißen kann. Woher haben Sie den Mut genommen, so offen darüber zu reden, in der Öffentlichkeit darüber zu reden?
Ich konnte gar nicht anders, weil ich dachte, wenn ich über Krankheit rede, und Krankheit ist krude, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch, es ist wirklich eine Herausforderung oder es sind viele Herausforderungen, dann kann ich nur ehrlich drüber schreiben, weil sonst wird es irgendwie so ein fröhliches irgendwie Zuckerbäckerwerk, und das war nicht meins, also das wäre nicht meins gewesen, und ich habe lange gebraucht, aber ich komme darauf gleich nochmal zurück, aber ich habe auch lange gebraucht. Ich habe irgendwie 2 oder 3 Jahre nach seinem Tod schon mal angefangen zu schreiben und habe den Ton nicht gefunden und habe es wieder weggelegt und habe dann sicher 3, 4 Jahre liegen lassen und erst dann wieder angefangen zu schreiben. Also es hatte eine Dringlichkeit, ich wollte wieder drangehen. Und habe dann diesen sehr offenen Ton gefunden, wobei man natürlich immer auch schauen muss, ich habe sehr viel erzählt, aber ich habe natürlich sehr viel mehr nicht erzählt. Also ich habe immer versucht, die Grenze zwischen persönlich und privat nicht zu überschreiten. Also es gibt sehr viel Persönliches, aber sehr viel Privates habe ich natürlich, steht nicht in dem Buch drin. Und ich fand es wichtig, es zu erzählen, weil, um das, was Sie vorher gesagt haben, darauf zurückzukommen, ich habe dann irgendwann, vor allem nach der Veröffentlichung des Buches, aber auch vorher schon geahnt, dann gewusst, wie unglaublich viele Menschen in einer ähnlichen, vor allem Frauen, in einer ähnlichen Situation sind. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, auf wie vielen Lesungen, wie viele Frauen zu mir gekommen sind und mir ihre Geschichte erzählt haben oder gesagt haben, sie haben meine Geschichte geschrieben. Was mich unglaublich berührt hat. Und dadurch ist mir nochmal so klar geworden, dass das auch so ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Ich erinnere mich nämlich, als eine Freundin sagte, erzähl es doch jetzt endlich mal, die Geschichte. Die ist so unglaublich, erzähl sie jetzt mal. Dann habe ich gesagt, ach, politisch ist so viel los im Moment. Und ich finde, ich müsste eigentlich eher ein politisches Buch schreiben. Ich müsste irgendwie ein Aufklärungsbuch schreiben. Ich müsste ein Pamphlet für die Demokratie schreiben, einen Aufruf, irgendwas. Und hat sie gesagt, nee, das begreifst du einfach nicht. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Das habe ich richtig eigentlich erst begriffen durch die Reaktionen. Und es war, um auch da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auch wichtig, es so radikal zu schreiben und so ehrlich zu schreiben, weil sonst hätten die Menschen, die es ja erlebt haben, sich nicht darin wiedergefunden. Und hätten gesagt, ach, wieder irgendwie eine nette Beschreibung einer schwierigen Situation. Und das bin ich nicht und das wollte ich nicht. Und es ist eine unglaublich schwierige Situation, wenn jemand total von ihnen abhängig ist. Also, und das ein Mann ist, der ein Berserker war, der nichts irgendwie lieber hatte und für den nichts wichtiger war als die eigene Unabhängigkeit. Und wenn er in dieser Unabhängigkeit in sein eigenes Unglück rannte. Aber dann muss man diese Abhängigkeit, die müssen beide aushalten. Er und ich mussten sie aushalten. Für ihn entsetzlich, also das alles ich machte, ich entschied, er mich bei allem um Hilfe bitten musste. Und für mich, ja, ein Netz, durch dessen Maschen ich nicht kriechen konnte, es war wirklich auch ein Stück Gefangenschaft, natürlich. Und deswegen haben wir eben das große Glück gehabt, dass irgendwie aus der nicht vorhandenen Liebe eine, oder wie immer wir das nennen wollen, oder erloschenen, fast erloschenen Liebe eine Innigkeit wurde. Und dass wir lachen konnten. Das hat vorher uns schon in der Ehe gerettet. Und wir haben wirklich, ich glaube, wir haben jeden Tag in diesen 10 Jahren, vielleicht am Ende nicht mehr, aber gelacht. Und da saß dieser Mann, der morgens sagte, hör auf, dich so viel zu kümmern. Ich konnte ihn verstehen, andere nicht. Hör auf, dich so viel zu kümmern, ich bringe mich sowieso um, sobald ich kann. Was er ja nicht konnte, weil er konnte ja nicht mal aufstehen, er konnte keine Tabletten horten, er konnte gar nichts machen. Und der Nachmittag saß er in demselben Rollstuhl und lachte sich kaputt. Also es war unglaublich. Und diese Kraft, die er hatte, habe ich natürlich auch enorm bewundert. Das war schon sehr beeindruckend. Und wenn dann Menschen kamen und natürlich zuerst etwas ungelenk, weil wir es ja nicht geübt sind, mit Kranken umzugehen. Und er immer fragte, wie geht es dir, was machst du, woran arbeitest du? Sich für andere interessierte, was ja auch nicht selbstverständlich ist für so Kranke. Also da war er wirklich groß.
Es gibt zwei Begriffe, die für die Zeit der Krankheit ihres Mannes beziehungsweise für den Blick zurück in ihre eigene Kindheit eine Rolle spielen. Einmal Würde und einmal Contenance. Von Würde ist im Zusammenhang mit pflegebedürftigen Menschen ja relativ oft die Rede. Also man sagt, sie tragen ihr Schicksal mit Würde oder man will ihnen ihre Würde lassen. Sie zitieren einen Freund, der gesagt hat, Würde heißt annehmen, was einem abverlangt wird, ohne dabei seine Haltung zu verlieren. Aber sie, oder um das noch zu ergänzen, sie schreiben auch in der Todesanzeige, ihr Mann habe seine Krankheit 10 Jahre in Würde gelebt. Aber über Würde reden.
Aber Würde und Wut habe ich, glaube ich, geschrieben. Also nicht nur Würde. Ich habe auch die Wut erwähnt in der Todesanzeige. Denn die war natürlich auch da.
Und ich glaube auch den Humor, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube ja. Würde, Wut und Humor habe ich. Oder Würde, Wut und Witz oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht auch nicht. Dreimal
weh. Das ist eine schöne Trias, ja.
Ja, das habe ich, glaube ich, extra nicht gelassen. Nicht gelassen, weil ich dachte, das ist auch doof. Dreimal weh.
Und sie reden aber über Würde auch im Zusammenhang mit sich selbst. Zum Beispiel haben sie ja immer wieder den Wunsch gehabt, ihr Mann möge sterben. Und diesen Wunsch zu haben, sehen sie im Buch als Verlust ihrer Würde. Also wie würden sie, was bedeutet Würde für sie? Also man kann natürlich jetzt aufs Grundgesetz verweisen und irgendwie sagen, Würde ist eine Qualität, die sowieso jedem Menschen zukommt. Aber was bedeutet das für sie?
Nee, das stimmt nicht, dass ich mir gewünscht habe, dass er stirbt. Das habe ich vorher gedacht, als er noch lebte und noch gesund war. Da habe ich gedacht, es wäre doch herrlich, jetzt irgendwie so ein Unfall und er kippt um oder ein Herzinfarkt und dann sind unsere ganzen Eheprobleme gelöst und ich bin die trauernde Witwe. Also das habe ich auch mit einigem Sarkasmus geschrieben, diese Fantasien. Und das Komische war ja, dass als er dann krank wurde, da wollte ich nur noch, dass er lebt. Da war es wirklich, da war ich wie so ein, so schreibe ich das glaube ich auch, wie so ein Kind, das ein Spielzeug hat, was immer in der Ecke gelegen hat und auf einmal will ein anderes Kind damit spielen und dann schreie ich, das ist meins. Und hier war das andere Kind der Tod, der ihn nehmen wollte. Und da habe ich geschrieben, halt, das ist meins. Da wollte ich wirklich, dass er lebt. Und am Ende war es dann so, nicht, dass ich mir gewünscht habe, dass er stirbt, sondern ich hatte eine wahnsinnige Angst davor. Weil ich hatte mich ja nun wirklich diese 10 Jahre lang oder 9 oder wie lange das letzte Jahr, wenn man das nun timen will, habe ich mich so eingelassen auf dieses Leben mit ihm, auf dieses total durchgetaktete Leben mit ihm, dass ich mir ein Leben ohne gebraucht zu werden überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Also ich wusste, ich muss ihn jetzt gehen lassen, denn es ist, bald wird es unerträglich sein. Und ich konnte es nicht und habe es täglich geübt und diesen Widerspruch geübt und habe ihm auch gesagt, bitte leb nicht meinetwegen, du gehst deinen Weg. Und habe innerlich gebebt und gesagt, aber wenn du deinen Weg gehst, was mache ich dann? Wo gehe ich dann hin? Also insofern war das eine andere Entwicklung, als wie Sie es gerade beschrieben haben. Es war eher so, dass ich bis zum Schluss eigentlich nicht wollte, dass er stirbt. Obwohl ich wusste, dass es passieren wird und obwohl ich wusste, dass er es will. Er konnte nicht mehr. Und ich wusste, ich muss es lernen, ich muss ihn gehen lassen. Und ich muss jetzt mit meinem Egoismus, was macht ich dann, muss ich irgendwie anders umgehen. Und das war eine wirklich spannende Entwicklung. Also spannend ist auch das falsche Wort dafür. Aber es war auch herausfordernd, weil es einem wieder mal oder mir wieder einmal gezeigt hat, mit was für Widersprüchen im Leben man umgehen muss und wie sie einen täglich beuteln und man sich mal in die eine und mal in die andere Richtung bewegt. Und ach, eine tägliche Herausforderung.
Und was waren in den 10 Jahren, was war seine Würde, was war ihre Würde? Worin bestand die?
Also ich glaube, bei ihm fand ich es besonders schwierig, gerade auch im Physischen. Er hatte ziemlich lange ein riesiges Loch im Hintern, was sehr gefährlich war, weil das war fast bis zum Knochen schon gegangen, da musste es operiert werden und ich will jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen.
Ein Dekubitus.
Ja, ein Dekubitus. Mhm. Und wir haben das dann gepflegt. Ich hatte ja zum Glück, das muss ich immer dazu sagen, ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass er so gut versichert war, dass ich mir eine Pflegerin leisten konnte, die sehr oft kam. Und wir haben uns zusammen überlegt, wie pflegen wir jetzt und wie kriegen wir jetzt diesen Dekubitus zu? Und er musste sich jeden Morgen, musste er sich irgendwie auf die Seite legen und dann wurde dieses Loch im Hintern irgendwie beeist und geföhnt und gesäubert und so. Und dabei seine Würde zu bewahren, das finde ich eine Großtat, weil man ja wirklich in einen ausgelieferten Zustand hineinkatapultiert wird. Und trotzdem seinen Witz und seine Würde zu bewahren, und das hat er, das fand ich großartig.
Also es war der Witz und dieses sich von der Situation selber distanzieren können, was in dem Moment die Würde ausgemacht hat bei ihm?
Ja, und eine eigene Person bleiben zu können. Also nicht nur dieser ausgelieferte Mensch zu sein, sondern auch ein Mensch zu sein, der sich wahnsinnig interessiert für Politik, der jeden Tag die Zeitung vorgelesen haben möchte, der am liebsten immer mitdiskutieren möchte, wenn Menschen da waren, weil er wirklich also politisch nach wie vor ein sehr kluger und heller Kopf war und immer noch schnell denken konnte, jedenfalls die ersten Jahre. Und all das war da. Und das war nicht verloren gegangen durch diese physische Kränkung der Krankheit.
Also sich quasi nicht alleine durch die missliche Situation Nein. definieren zu lassen,
Absolut
in
nicht.
Der man steckt. Ja.
Er hatte ja auch immer den Mut, was auch nicht alle Kranken haben, er hatte immer den Mut, sich zu zeigen. Obwohl er irgendwie die Spucke ihm aus dem Mund ran, weil er eine Schluckstörung hatte und so weiter. Er wollte Leute um sich. Er wollte nicht da sitzen und allein verkümmern sozusagen. Und das fand ich sehr mutig. Das fand ich ganz toll, dass jemand sagt, okay, ich bin, wie ich bin. Und er wusste ja, dass seine Stimme war nicht mehr da. Und wenn er redete, war es eine ganz andere Stimme und kaum einer konnte ihn verstehen. Er sitzt im Rollstuhl, die Spucke rinnt und so weiter und so fort. Die eine Seite ist gelähmt, mit der anderen wackelte er. Also das waren schon große Beeinträchtigungen und trotzdem hatte er Lust auf Menschen. Und das fand ich mutig. Das habe ich ganz anders auch bei anderen erlebt. Und er hat sich immer gefreut, wenn Menschen da waren und war hinterher immer traurig, weil er wieder nicht mitreden konnte. Ach, wenn ich das jetzt erzähle, wird mir immer noch ganz anders dabei, weil diese Traurigkeit war dann wirklich auch sehr ergreifbar und spürbar. Das war schon hart.
Ich habe mich gefragt, um bei dem Thema, wie wahrt man seine Würde zu bleiben. Sie schreiben an einer Stelle, ich habe ihn und mich und die Wohnung gepflegt. Ich habe mich gefragt, welche Rolle das spielt. Es gibt ja dieses Wort Selbstsorge, also quasi sich um sich selbst zu sorgen. Aber auch die Situation, wo man quasi ausgeliefert ist, in dem Rahmen, der einem bleibt, gestalten zu können. Ob das eine Überlebensnotwendigkeit ist. Denn ich kann mich erinnern, ich habe mal gelesen, es gibt ein Buch von Wolfgang Ruge, das ist der Vater des Schriftstellers Eugen Ruge. Und Wolfgang Ruge war in der DDR ein berühmter Historiker, der in seiner Jugend in der Sowjetunion gewesen war und in den Gulag gekommen war. Und der schreibt an einer Stelle, ich erinnere mich nur sinngemäß, es sei ihm in all den Jahren immer extrem wichtig gewesen, sich jeden Morgen zu waschen und sich jeden Morgen zu rasieren. Und er sagt, die Leute, die sich haben gehen lassen, das waren meist die, die den Gulag nicht überlebt haben oder zumindest war bei denen die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihn nicht überlebt haben. Also ihm waren genau diese Dinge, die man heute wahrscheinlich Selbstsorge nennen würde, extrem wichtig und die scheinen eben auch das Überleben wahrscheinlicher gemacht zu haben.
Also diese Geschichten kennen wir ja auch von vielen KZ-Überlebenden. Die alle gesagt haben, wir haben versucht, jeden Tag und so gut wie möglich, soweit das überhaupt möglich war in diesen Lagern, uns zu pflegen. Und das ist ja, also ich bewundere das immer, wenn man das in solchen Situationen und unter solchen Umständen tatsächlich geschafft hat. Aber es war überlebenswichtig, offenbar im Gulag auch, ich habe das Buch nicht gelesen, aber so eben auch in anderen Lagern. Und in unserer Situation, die wir wirklich nicht damit vergleichen können, Wir haben weder im Gulag noch im Lager gelebt, sondern wir haben in einer schönen Wohnung unter höchst schwierigen Umständen gelebt, aber auch privilegierten Umständen, weil ich sage das nochmal, wir waren privilegiert, wir hatten jemanden, der uns geholfen hat. Das auch noch eine Frau mit Humor, das war großartig, die ihn immer zum Lachen gebracht hat. Und wenn sie dafür mit ihren breiten Füßen irgendwie in Ringelsöckchen vor ihm tanzte, die war fantastisch. Und aber um auf die Würde zurückzukommen, also dieses, ich habe mich gepflegt, mich wundere mich, dass ich das geschrieben habe, weil das fand ich unglaublich schwierig. Ich fand es sehr schwierig, auf sich selbst zu achten. Ich habe eine Weile, habe ich mehr in seinem Atem gelebt als in meinem. Ich habe mich zu sehr hintangestellt. Und zwar nicht irgendwie jetzt, weil ich Mutter Teresa sein wollte, sondern einfach, weil eine Krise nach der anderen kam. Und ich irgendwie gar nicht mehr dazu kam, Luft zu holen und drüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich. Gleichzeitig habe ich versucht, die ganze Zeit ein bisschen zu arbeiten. Habe immer geguckt, dass ich auch mal einen Abend, nee, nicht nur einen Abend, sondern ich bin sehr oft einmal am Tag irgendwo hingegangen und habe einen Kaffee getrunken, um mal rauszukommen. Er war natürlich letztlich immer dabei. Das habe ich immer nicht ganz geschafft, ihn auch mal, also innerlich wegzulassen. Aber jedenfalls habe ich dann mal gesessen, habe Leute angeguckt, habe einen Kaffee getrunken und in die Zeitung geguckt oder sowas. Das habe ich ganz bewusst gemacht und hatte sowieso, ich hatte so drei Maximen, die ich mir vorgenommen hatte. Und das war nicht bitter werden, nicht hadern und nicht einsam werden. Und das habe ich versucht zu leben. Und das ist auch immer wieder gelungen. Und ich glaube, diese Mischung aus sich selbst nicht zu verlieren, ohne den anderen zu vernachlässigen. Das ist diese Gratwanderung, auf der man immer wieder mal auf der einen und auf der anderen Seite runterfällt.
Ich möchte noch mal kurz zurückkehren zu dem Thema, wie es zu dem Buch überhaupt gekommen ist, weil wir in dem Podcast auch immer darüber sprechen. Ich sage, manchmal ist es so ein bisschen Werkstattbericht, aber quasi, wie ist so ein Buch überhaupt entstanden? Sie schreiben, dass Sie in all den Jahren Tagebuch geführt haben, Notizen angefertigt haben. Wie kam es dann sozusagen zu dem Impuls, jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise das Ganze schreiberisch darzustellen und zu bewältigen? Sie hätten es ja dabei bewenden lassen können, dass da in Ihren Schubladen diese Notizen liegen. Warum dieser Schritt, nochmal ein Buch daraus zu machen, es anders zu komponieren, anders zu arrangieren? Und dann an die Öffentlichkeit zu gehen, gerade weil Sie vorhin sagten, so die gesellschaftspolitische Dimension Ihres Buches, die ist Ihnen erst hinterher im Gespräch mit Ihren Leserinnen klar geworden.
Naja, also ich denke, wenn man Existenzielles erlebt hat und schreibt, dann gehört es irgendwie auch dazu, dass man über das Existenzielle schreibt. Ich hatte in der Tat zwischendrin überlegt, ob ich es jemandem erzähle und jemanden anderen schreiben lasse. Und dann habe ich gedacht, ich erzähle es mir lieber selber. Und durch das Schreiben habe ich auch eine gewisse Distanz gefunden zu dem Geschehen. Also das heißt zwar Sachbuch, das Ganze, aber ich lese es auch als Roman.
Es hat ja keinen Untertitel, das ist mir aufgefallen.
Nee, da steht gar nichts, genau. Aber es läuft ja unter Sachbuch oder narratives Sachbuch nennt man das, glaube ich, heute. Das wissen Sie besser als ich. Und wie gesagt, ich finde, man kann es genauso gut als Roman lesen, weil durch das Aufschreiben. Und ich habe ja auch verschiedene Formen gewählt. Ich schreibe ja manchmal ich und manchmal steht da auch sie. Dann schreibe ich plötzlich von mir in der dritten Person. Und das war gar kein Trick, sondern das ist tatsächlich von alleine passiert beim Schreiben. Und das war wohl in Situationen dann, wo ich dachte, hier wird's heikel und habe dann automatisch in die dritte Person gewechselt. Und das hat mir gefallen, als ich es dann gelesen habe und habe es gelassen. Und es gibt ja auch die Briefform, also einen Brief oder Briefe an eine Freundin. Und insofern habe ich verschiedene Wege genommen, um diese Geschichte so zu erzählen, dass sie nicht nur meine Geschichte ist. Und es war eigentlich gar nicht so, dass ich fand, dass mein Mann und ich die Hauptpersonen sind, sondern die Hauptperson ist eigentlich die Krankheit. Und wie lebt man Krankheit? Das war das, was mich wirklich am meisten interessiert hat. Habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt erzählen soll, dass ich mich an dem Tag von ihm trennen wollte, als es alles passierte. Dann habe ich gedacht, doch, das gehört jetzt irgendwie dazu, weil das war ja eins der Dramen neben den vielen anderen Dramen. Und deswegen habe ich das dann auch mit reingenommen. Aber auch in dem Moment, in dem ich es erzähle, wird der Schmerz nicht weniger, aber anders. Weil es wird ein allgemeinerer Schmerz, glaube ich. Jedenfalls ein bisschen von mir entfernt.
Was bedeutet Schreiben für Sie, abgesehen davon, dass es Teil Ihres Berufes ist?
Schreiben, ach, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, so viel. Eine Freundin von mir sagt immer, oh, you're so lucky you have a place to go to. Und das ist, glaube ich, genau das. Also ich bin wirklich heilfroh, dass ich jetzt zum Schreiben wieder so richtig zurückgefunden habe. Ich habe ja früher schon mal ein paar Bücher geschrieben und auch Erzählungen geschrieben und so und dann lange nichts. Und dann, was Sie aufgezählt haben, also vor allem journalistisch im Radio, Fernsehen, moderatorenmäßig und so weiter unterwegs gewesen. Und dass ich jetzt wieder angefangen habe zu schreiben, das ist wirklich das Glück meines Alters. Ich find's herrlich. Also ich find's wunderbar. Ich find's furchtbar natürlich und ich leide und denke, das wird nie was. Und im Moment sitze ich jetzt gerade oder fange an zu sitzen an einem neuen Thema. Und ich denke, das kriegst du jetzt wirklich überhaupt nicht gebacken. Also es ist nicht nur Freude, aber die Herausforderung bringt auch Spaß. Und wenn ich dann erstmal so weit bin, dass ich wirklich schreibe, dann finde ich einfach dieses sich laut vorlesen, was man geschrieben hat und gucken, ob die Melodie stimmt und an einem Satz irgendwie 7 Worte ausprobieren. Und ich schreibe relativ schnell und redigiere unendlich langsam. Und das finde ich toll. Das finde ich einen ganz aufregenden Prozess. Und ja, das ist wirklich erfüllend.
Ich wollte mit Ihnen über beide Bücher zusammensprechen, nicht nur, weil sie relativ kurz nacheinander erschienen sind, sondern weil ich sie als ein autobiografisches Projekt gelesen habe. Und zwar wirken die beiden Bücher auf mich wie zwei zusammengehörende Dokumente einer schonungslosen Selbstbefragung, aber auch einer Selbstbefreiung. Und zwar einer Befreiung jetzt nicht von der Last der Pflege, sondern vor allen Dingen als eine Befreiung von der eigenen Kindheit, von den Prägungen durch das Elternhaus. Sie kommen im ersten Buch immer wieder drauf zu sprechen, im zweiten dann noch viel mehr. Und so wie Sie Ihre Kindheit beschreiben, Ihr Elternhaus beschreiben, das macht einen tatsächlich frösteln beim Lesen. Im zweiten Buch, Trost der Schönheit, setzen Sie, wenn Sie darüber reden, immer an mit da, wo ich herkomme. Was ja einen Weg impliziert, einen Weg, den Sie zurückgelegt haben. Und es ist auch relativ klar, Sie werden zum Ausgangspunkt nicht mehr zurückkehren. Mich würde jetzt interessieren, inwiefern haben die 10 Jahre, wo Sie Ihren Mann gepflegt haben, zu dieser Selbstbefreiung beigetragen oder Sie sogar angestoßen?
Also angestoßen würde ich sagen nicht, sondern das hat sich ja sehr viel früher schon angefangen, aber definitiv beigetragen, weil das waren so existenzielle Jahre. Da konnte man sich nur befreien von so Kindheitsvorgaben und musste sich befragen. Auch durch die Krankheit meines Mannes musste ich mich befragen, weil da waren, also was wirklich meine fiese Begleiterin war, meine Angst. Und die Angst, dachte ich immer, die kommt nicht nur aus dieser Krankheitserfahrung und aus diesem Krankheitsleben, das wir gemeinsam führen. Die kommt noch irgendwo anders her. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach der Ursprungsangst. Also ich habe auch viele Therapien gemacht in der Zeit seiner Krankheit, weil ich es alleine einfach nicht geschafft hätte. Also die nicht immer beglückend waren, aber einige haben dann doch geholfen. Und und da habe ich mich, wie gesagt, auf die Suche nach der Ursprungsangst gemacht und habe sie auch teilweise gefunden in einer eigenen Krankheit, in der ich ein kleines Kind war. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, dass ich in der Zeit durch diese, wie Sie sagen, fröstelnde Atmosphäre allein im Bett liegend über 1,5 Jahre ungefähr offenbar in einen Panzer mich hineingekrochen bin, um das alles überstehen zu können. Und aus diesem Panzer wollte ich nun raus. Und so deutlich habe ich das wirklich in diesen 10 Jahren eigentlich erst so richtig bemerkt. Also es war vorher waren die Schritte da und es waren die Anstöße da. Aber dieses Bild des Panzers, das ist eigentlich erst in diesen Krankheitsjahren wirklich in mir entstanden und mir deutlich geworden. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, richtig auf den Weg gemacht, bewusst, sagen wir mal, auf den Weg gemacht, aus diesem Panzer rauszukommen. Und das ist gar nicht so einfach, da muss man ganz schön viel hämmern.
Das glaube ich. Sie schreiben an einer Stelle, auf ihn zu achten und auch auf mich. Ich hatte beides nicht gelernt und hatte nun 10 Jahre Zeit, es zu üben.
Genau so war es. Genau so war es. Und ich muss auch nochmal sagen, Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, das sind 2 Bücher, die zusammengehören. Denn in diesen Krankheitsjahren, Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, da spielte eben ich habe die Wohnung gepflegt, haben Sie, glaube ich, zitiert. Und das spielte in der Tat eine große Rolle. Also ich habe immer versucht, eine schöne Umgebung herzustellen, weil es sind ja die kleinen Dinge, wie man weiß, wenn man alt ist, weiß man es erst recht, die wirklich zählen und die wirklich wichtig sind. Und deswegen war irgendwie ein schöner Blumenstrauß oder auch ein gutes Blutbild oder ein netter Arztbesuch oder ein schönes Buch oder ein neues Kissen. So diese ganz kleinen Dinge oder ein guter, ein herrlicher Sonnenuntergang, die haben uns sehr geholfen. Deswegen der Trost der Schönheit taucht in dem ersten Buch schon, also ersten, in dem das Leben ist ein vorübergehender Zustand schon auf. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ein tolles Thema. Und habe alles, was ich da geschrieben hatte oder fast alles wieder rausgeholt, rausgezupft und habe gesagt, falls ich nochmal über das Thema schreibe, will ich es da reintun. Und so genauso ist es gekommen.
Als es in das Leben ist ein vorübergehender Zustand zum ersten Mal um den Trost der Schönheit geht, legen Sie in gewisser Weise eine falsche Spur oder zumindest haben Sie mich auf eine falsche Spur geschickt. An der Stelle wirkt es nämlich so, als meinten Sie mit Schönheit sowas wie ein geschmackvolles Arrangement, Symmetrie, Harmonie. Aber schon bei der nächsten Erwähnung wird klar, es geht Ihnen bei Schönheit und beim Trost der Schönheit um viel mehr. Also in der Trost der Schönheit schreiben Sie dann sowas wie virtuos arrangierte Schönheit irritiert mich. Oder Schönheit und Geschmack haben wohl weniger miteinander zu tun als Schönheit und Lebendigkeit. Kurz gefragt, was ist Schönheit für Sie?
Ach, das kann ich nicht in einem Satz beantworten.
Das ist auch wiederum ein ganzes Buch, was Sie geschrieben haben.
Das kann ich nicht in einem Satz beantworten. Ich will nur gleich sagen, dass dieser Satz Schönheit hat wohl weniger mit Geschmack zu tun als Lebendigkeit. Letztlich ist der Trost der Schönheit ein Buch, in dem ich erzähle, wie ich aus diesem fröstelnden, ich nehme Ihr Wort wieder auf, fröstelnden Elternhaus ausbreche in eine eigene Lebendigkeit. Also Lebendigkeit gab es da nicht. Es war nicht kühl, es war irgendwie gar nichts, es war gefühllos. Und deswegen hat Schönheit für mich sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, weil ich glaube, wenn Sie nicht lebendig sind, dann können Sie Schönheit auch gar nicht sehen. Dann können Sie Schönheit nicht fühlen, dann kommt es nicht in Ihrem Inneren an. Und dann guckt man hin und sagt, toll, toller Blick. Aber man spürt es nicht. Also es geht nicht, wie Sie sehen. Ich fasse jetzt aber sozusagen gleich in meinen Bauch. Also dieses Gefühl, dass es da irgendwo anders noch ankommt, dieser Blick oder dieser Moment oder dieser eine Sonnenstrahl oder ich bin eine große Wolkenguckerin. Ich habe ja hier große Fenster und schaue immer in die Wolken und finde es unglaublich spannend, was da alles passiert da draußen. Also das sind so die Momente der Schönheit, die ich sehr liebe. Und Momente der Schönheit geben mir dann eine gewisse Geborgenheit. Aber Schönheit ist ja viel mehr. Schönheit ist ja auch Provokation. Weil ich kann nicht Schönheit angucken, ohne ihre Vergänglichkeit zu wissen und damit auch um meine Vergänglichkeit zu wissen und darüber nachzudenken. Also insofern ist Schönheit so unglaublich viel. Schönheit ist Trost und Schönheit ist Herausforderung und Schönheit will was von uns, will nicht nur gesehen werden, sondern will auch, dass wir reagieren, dass wir ergriffen werden und in dieser Ergriffenheit irgendwas machen mit dieser Schönheit. Also Schönheit ist sehr vielfältig für mich.
Sie zitieren Leonard Cohen unter anderem, forget your perfect offering, there's a crack in everything.
Ja, das liebe ich.
That's how the light gets in.
Genau so, das ist genau das. Also ich hasse Quatsch, aber ich finde Makellosigkeit unglaublich langweilig. Und das hat für mich gar nichts mit Schönheit zu tun und gar nichts mit Lebendigkeit, weil Makellosigkeit gibt Antworten und Schönheit stellt Fragen. Das ist für mich vielleicht wirklich der große Unterschied. Also ich komme manchmal dann irgendwo in irgendeine Wohnung und wo ich denke, Donnerwetter, ist das alles toll. Also alles passt zusammen und entweder ist alles nur weiß oder alles nur beige oder ich weiß nicht. Es sieht wirklich toll aus, aber es berührt mich überhaupt nicht. Und weil da ist nicht die Person nicht drin. Also insofern, das ist die Makellosigkeit, die mich einfach da rausgehen lässt und sagt, ja, was. Aber es hat nichts in mir auch losgejagt sozusagen. Also, dass ich irgendwo sitze und sage, warum steht denn jetzt dieser Stuhl da und warum ist der so bemalt und nicht anders? Also irgendwo, dass ich Fragen stelle dann, wenn ich Schönheit sehe. Und dass die nicht so lieblos, kalt, emotionslos daherkommt.
Sie schreiben an einer Stelle, dass Schönheit auch eine Zumutung sei. Und ich habe das mit einer anderen Stelle in Zusammenhang gebracht, wo Sie erzählen, dass Sie in der Zeit der Krankheit Ihres Mannes keine Musik hören konnten. Wie kam das? Also Sie sagen, Sie konnten zum Beispiel Naturschönheit wahrnehmen, das ging, aber in ein Konzert gehen oder zu Hause Musik auflegen, das ging nicht.
Ich glaube, dass Schönheit anders noch als Sprache einen auf eine so unvermutete Art und Weise aufmachen und aufwühlen kann, dass man sich diesem Bruch in sich gar nicht entziehen kann. Also Musik, die auf eine Art und Weise mich berührt, dass ich gar nicht anders kann, als meine Emotionen alle zu fühlen. Und das in Momenten, in denen ich denke, das darf ich mir gerade nicht erlauben. Weil ich muss ja gleich zu Hause weiter pflegen sozusagen und muss da sein und muss funktionieren können und muss Entscheidungen treffen. Ich weiß bis heute nicht, ob es richtig war. Vielleicht ist es auch gut, sich einmal zusammenbrechen zu lassen. Und dann von unten wieder langsam aufzubauen. Aber ich hatte damals das Gefühl, ich habe die Kraft nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, hier zusammenzubrechen und diese Musik wirklich mich ganz ausfüllen und aushöhlen zu lassen. Aber sie hätte mich dann ja auch wieder gefüllt. Aber ich habe den Weg zu gehen mich nicht getraut.
Das fand ich in der Tat einen interessanten Aspekt an der Trost der Schönheit, dass sie immer wieder klar machen, dass die Wahrnehmung von Schönheit und auch die trostspendende Kraft von Schönheit sehr stark von uns selbst abhängt. Also, dass wir beides zulassen können müssen, dass wir Gefühle zulassen können müssen und dass das auch Teil des Weges war, den sie zurückgelegt haben. Also sie schreiben an einer Stelle zum Beispiel Schmerz, und jetzt zitiere ich, gehört zu der Erzählung von der Entriegelung der Gefühle, die den Weg zur Schönheit und ihrem Trost erst möglich gemacht hat. Das fand ich interessant, wie sie sozusagen beides zusammengebracht haben. Würden Sie sagen, dass sie als junge Frau weniger empfänglich für Schönheit waren?
Ja, ganz bestimmt. Weil ich glaube, was der Weg in die Lebendigkeit, den ich ja immer wieder geradezu beschwöre in dem Buch, auch ein Weg in die Wahrnehmung ist. Dass man überhaupt erst einmal lernt, wahrzunehmen. Ich habe früher nie Wolkenwege angeguckt oder Wolkengemälde. Ich habe bestimmt nicht irgendwie geschaut, dass die Orange eine wunderbare Haut hat oder dass eine Rinde eines Baums, eine Borke, ja, wie ein Gemälde ist oder eine Skulptur oder umgekehrt Skulpturen manchmal sind wie Baumborken. Lauter solche Geschichten habe ich wirklich erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gelernt und nicht nur wahrgenommen, sondern auch dann gefühlt und einfach die Schönheit gesehen und wie gesagt, mich dann von dieser Schönheit, was ich vorhin schon gesagt habe, also entweder trösten oder provozieren lassen, das kommt ja ganz drauf an, was die Schönheit nun gerade ist. Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber für mich ist Schönheit einfach tatsächlich auch immer wieder ein Ort der Geborgenheit. Und zwar ist das dann meine Schönheit. Das ist das, was mir gut tut, was ich schön finde. Also wenn wir von Wohnungen reden, dann ist es das, wo ich gerne lebe. Das muss überhaupt nicht schön sein für andere. Aber für mich ist es das, was mit mir übereinstimmt.
In beiden Büchern taucht hin und wieder die Formulierung auf, so sinngemäß die zu werden, die man sein könnte oder der zu werden, der man sein könnte.
Werde, der du bist. Genau.
Genau. Inwiefern trägt die Wahrnehmung von Schönheit dazu bei oder kann sie dazu beitragen?
Ich glaube, dass sie sehr dazu beiträgt, da wie gesagt der Weg zur Schönheit, der Weg über die Wahrnehmung zur Schönheit, der Weg über die Lebendigkeit zur Wahrnehmung, der ist, von dem ich vermute, dass er der Weg ist, um zu werden, die ich bin, spielt das eine große Rolle für mich. Und ich denke, jeder geht seinen Weg und jeder sucht seinen Weg und jeder sucht seine Schönheit. Aber es gibt ja so unglaublich viele Beispiele, ob es nun, ich weiß nicht, die Bürgermeister von Städten in der Ukraine, die kaputtgeschossen werden und die plötzlich im Frühjahr anfangen, ganz viele Beete anzulegen und Bäume zu pflanzen. Es gibt, ich lese immer wieder irgendwie von Momenten, wo Menschen sagen, jetzt brauche ich gerade, weil das Elend so groß ist, den einen Blumenstrauß oder die eine Blume zu Hause oder ich brauche das eine Bild oder ich muss jetzt ins Museum und muss mir einmal Caspar David Friedrich oder Munk oder wen auch immer angucken. Ich glaube, dass Schönheit wirklich etwas mit uns macht oder das, was wir als schön empfinden. Ich finde ja nicht, dass man Schönheit allgemein definieren kann. Außerdem haben sich so viele kluge Philosophen und sonstige Professoren mit der Schönheit beschäftigt, dass ich wollte ja auch keine Kulturgeschichte der Schönheit schreiben, sondern ich wollte ja wirklich tatsächlich was ganz anderes. Und doch, der Weg zur Schönheit oder der Weg zur Wahrnehmung der Schönheit ist auch ein Weg, mich selbst zumindest ein bisschen besser kennenzulernen.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich möchte vielleicht eine Sache nochmal festhalten, die ich relativ wichtig finde, weil es bei Ihnen gerade auch angeklungen ist, dass Sie in der Trost der Schönheit kein Hohelied des Eskapismus singen. Also es ist einerseits so, dass Sie die ästhetische Erfahrung schon so anschaulich und präzise und sinnlich beschreiben, dass das Resultat etwas sehr Schönes ist. Aber im Buch spielt genau das auch immer wieder eine Rolle, was Sie gerade angesprochen haben, Russlands Überfall auf die Ukraine. Sie reflektieren auch, dass sie selber in einer privilegierten Situation sind, was überhaupt die Wahrnehmung von Schönheit angeht, dass sie sich Dinge auch leisten können, die schön sind.
Ja, wobei das nicht immer nur ein Leisten ist. Wie gesagt, ich habe vorhin die Orangenhaut erwähnt oder das Schneckenhaus. Oder es gibt so viele kleine Dinge, die man auch auf der Straße sehen kann oder am Strand sammeln kann oder im Wald finden kann, die einfach schön sind und die auch nicht teuer sind. Aber es war natürlich immer, während ich das Buch schrieb, brach ja dieser Krieg aus. Nein, er brach nicht aus, er wurde aus dem Käfig gelassen. So dass ich gedacht habe, darf ich jetzt eigentlich weiter über Schönheit schreiben? Ist das jetzt eigentlich zynisch? Also eskapistisch und zynisch. Und habe dann irgendwann gesagt, ich bin offenbar eine Frau der Maximen, so wie ich während der Krankheit diese Maximen hatte, die ich vorhin genannt habe, so war es jetzt. Gab so ein Motto, das hieß, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Und da ich glaube, dass wir versuchen müssen, die Welt in einer gewissen Balance zu halten, können wir nicht auf das, was dort gewalttätig vernichtet wird, in diesen ja nun inzwischen zwei Kriegen nebenan, antworten nur mit negativen Gedanken oder in dem sich hineinbegeben in das Elend auf eine Art und Weise, dass es uns auch mit zerstört. Sondern, dass wir versuchen müssen, andere Dinge in die Welt zu atmen. Ich zitiere immer wieder Navid Kermani, weil der so schöne, wunderbare Sätze hat, dass wenn man einatmet und ausatmet, ist man verbunden mit der ganzen Welt. Und daran glaube ich auch. Also ich glaube, dass wenn wir Schönheit gestalten, vermitteln und Kraft daraus ziehen, um vielleicht anderen wieder irgendwann irgendwo Kraft geben zu können, dann hat das auch seine Legitimation in schrecklichen Zeiten.
Ganz zum Schluss gefragt, welches Sachbuch fanden Sie denn in letzter Zeit vielleicht nicht unbedingt schön, aber anregend, wichtig und auf jeden Fall so, dass Sie es empfehlen würden zur Lektüre?
Ach, ganz anderes Thema. Ich habe es mir extra hingelegt hier, damit ich es auch richtig sage. Also Tanja Busse und Christiane Gräfe, Der Grund. Die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können. Es ist ein unglaubliches Buch. Es ist fantastisch, weil es zeigt, was für ein Konflikt Herd, Grund und Boden sind. Ich glaube, wir wissen das alle, seit die Chinesen angefangen haben, das berühmte Land Grabbing in Afrika zu betreiben, also Land zu kaufen in Afrika, wissen wir, wie wichtig Land ist. Und wenn man dieses Buch liest, dann begreift man eben, wer da alles hingreifen will und wer alles Boden haben will, Grund haben will. Also das sind natürlich die Landwirtschaft, es sind die Spekulanten, es sind die Waldwirtschaftler, es sind die Naturschützer, es sind die Gewerbe, die Gewerbeflächen brauchen, es sind die Städte, die größer werden und alles wird versiegelt. Die Böden werden gebraucht und missbraucht. Ein Viertel, glaube ich, sagen sie, in Europas Böden sind dabei, zu verwüstet zu werden, weil sie, weil alles ist zu trocken, alles ist zu betoniert, alles wird kaputt gemacht, auch durch mangelnde Fruchtfolge und so weiter. Und sie zeigen das realistische Bild. Man, zwischendrin ist man ganz schön deprimiert, wenn man das liest. Aber sie zeigen auch, und das finde ich so fantastisch, sie zeigen eben auch Möglichkeiten, wie es vielleicht anders werden könnte, wenn sich die Leute, die gegenseitig sich bekämpfen und versuchen, sich den Boden irgendwie streitig zu machen, mal zusammensetzen würden und überlegen, was können wir denn tun, damit wir ihn alle gut nützen können und er trotzdem neu vernässt wird, wie zum Beispiel Moore. Und ein Beispiel fand ich so wunderbar, auch also viele wunderbare Beispiele, aber eins fand ich so schön, das konnte ich mir auch gut merken. Moore müssen ja dringend wieder vernässt werden, weil Moore sind ja auch unsere Lebensretter mit allem, was überhaupt unter der Erde tätig ist. Also die ganzen verwobenen Myzellen. Da gibt es noch ein zweites Buch, Merlin Sheldrake, Entangled Life heißt es, glaube ich. Entangled Web. Ein fantastisches Buch auch. Aber gut, bleibe ich jetzt bei diesem. Der Grund, also was alles sozusagen unterhalb der Erdoberfläche wuselt und webt und lebt, was wir natürlich durch unsere Düngung und durch unsere Glyphosate etc. kaputt machen oder von unserem herrlichen Verkehrsminister, der irgendwie tatsächlich noch Straßen bauen will im Jahre und Autobahnen bauen will im Jahre 2024. Aber lassen Sie mich noch kurz beim Moor bleiben. Also Moor, wenn Moor vernässt wird, dann kann man, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe es nicht nochmal nachgelesen, zum Beispiel Schilf bauen. Und aus dem Schilf könnte man Reetdächer machen. Oder aus dem Schilf kann man auch andere Sachen machen, so dass man sagt, man kann vielleicht die Vernässung der Moore versöhnlich so gestalten, dass daraus auch noch wieder irgendetwas Kommerzielles entstehen kann. So, und davon haben Sie ganz viele Beispiele, was man alles machen könnte, wenn wir nicht wirklich uns dem Kapitalismus in seiner raubtierhaften Form als hilflose kleine Kaninchen gegenüberstellen, sondern irgendwann mal anfangen, wirklich zu gestalten.
Man sieht an dieser Buchempfehlung, dass Sie ein sehr politischer Mensch sind, als Journalistin auch immer gewesen sind. Und da bietet es sich an, auf ein Buch hinzuweisen, an dem Sie beteiligt waren und das im Oktober bei Rowohlt erscheint. Es heißt Demokratie, wofür es sich jetzt zu kämpfen lohnt, mit Beiträgen von vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Sie selber haben ein Vorwort geschrieben. Der Hinweis vielleicht noch, das Buch, das Sie gerade empfohlen haben, von Tanja Busse und Christiane Gräfe, ist dieses Jahr im Antje Kunstmann Verlag erschienen. Ebenfalls in diesem Jahr ist auch von Ihnen noch ein Buch erschienen, ein kürzeres Buch, Liebe Enkel oder die Kunst der Zuversicht im Münchner Kiona Verlag. Frau van Arnim, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und für die Fragen. Dankeschön.
Das war Table of Content. Der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.